Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, liebe Gäste. Die nächste Lesung macht Bodo Heimann, der sein neues Buch vorstellt, ein Familienroman. Zunächst einmal über ihn, den Autor. Er ist in Breslau 1935 geboren, studierte Philosophie, Germanistik und Geschichte und promovierte in Freiburg. Er war Professor in Indien, in Hyderabad und in Kanada, Edmonton, und ist dann später nach Kiel gekommen als Dozent. Er hat sowohl wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht als Literaturwissenschaftler, als auch dichterische, und ist in erster Linie bekannt geworden als Lyriker. Nichtsdestotrotz sind auch Erzählungen entstanden und nun dieser erste Familienroman. Nebenbei sei noch bemerkt, dass er sich nach der Pensionierung nicht nur intensiv dem Schreiben gewidmet hat, sondern nach wie vor auch junge Leute anleitet und Nachwuchsautoren einlädt zu Lesungen. Wir geben zusammen auch eine Anthologie heraus, die dann immer auch Nachwuchsautoren neben bekannten Autoren eine Chance gibt, mit ersten Veröffentlichungen in Erscheinung zu treten. Bodo Heimann hat auch mehrere Preise bekommen, unter anderem den Eichendorff-Preis. Ja, und dieser Roman nun. Man möchte sagen, es ist ein Heimannscher Buddenbrook-Roman. Germania, was machst du da? Ist also ein Generationenroman, der von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik und das Dritte Reich bis in die Nachkriegszeit führt. Und die Personen, die darin vorkommen, spiegeln in ihrem Dasein, in ihren Äußerungen, in ihren Gesprächen die historischen Ereignisse. Und das tun sie auf sehr unterschiedliche Weise, weil sie nämlich unterschiedliche Einstellungen haben. Der Autor hält sich sehr zurück mit Kommentaren. Er zensiert nicht. Er lässt die Gestalten so lebendig in Erscheinung treten, mit ihren im Moment spontanen Äußerungen zu den Geschehnissen, den Ereignissen in der Politik. Ich denke, dass dieser Roman sowohl ältere Generationen interessieren könnte, die Teile davon ja erlebt haben oder auch von ihren Vätern und Großvätern erzählt bekommen haben, als auch Menschen, die aus Schlesien stammen, aber auch jungen Leuten könnte das Aufschlüsse geben, diesen Roman zu lesen, weil sie die Zeit eben nicht kennen und weil man für die heutige Zeit daraus einige Erkenntnisse gewinnen könnte. Auch kritische. So, jetzt fangen wir an und ich hoffe, dass Sie gut folgen können und es Ihnen Spaß macht zuzuhören. Bitte schön.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich begrüße Sie alle und fange jetzt an mit einem Tarnkappenspiel. Das ist platziert in der Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und die Person, die uns hier begegnet, ist Anna, die wir im Laufe des Romans nachher auch noch als Großmutter erleben. Aber ja? Ah ja, gut. Ich hoffe, ich bin jetzt zu verstehen. Also, Tarnkappenspiel. Anna wünschte sich eine Tarnkappe. Sie könnte sich, wenn immer sie das wollte, unsichtbar machen, für die anderen nicht mehr vorhanden, bis sie selbst das wieder wollte. Sie könnte einfach wegtauchen. Niemand würde sie zur Ordnung rufen und wegen ihres Lesens und Träumens und ihrer Faulheit erst zur Rede stellen. Die anderen würden sie dann vermissen, sich um sie Sorgen machen, wo unsere Anna bleibt, ob ihr etwas geschehen ist. Waren wir nicht gut genug zu ihr? Haben wir sie nicht genug geliebt? Sie würden nicht merken, dass Anna im selben Raum mit ihnen ist und sie reden hört und sie noch ein wenig zappeln lässt in ihrer Sorge, weil das gut tat. Unsichtbar sein wie Gott, das wäre was. Wenn einem der Sinn danach war, wenn man in Erscheinung treten wollte, dann immer unsichtbar sein und bleiben, das wäre auf die Dauer auch nichts. Das würde ihr keinen Spaß machen. Und Gott kann wahrscheinlich auch nicht auf die Dauer seinen Spaß daran haben. Wahrscheinlich erscheint er uns in Millionen und Milliarden Gestalten und freut sich, wenn wir ihn dann überall wahrnehmen. Anna interessierte sich für Liebesabenteuer. Die langen Schilderungen der Kämpfe überschlug sie. Sie waren ihr langweilig. Wie Männer etwas daran finden können, aufeinander loszudreschen, verstand sie nicht. Das war ihre Sache nicht. Das mochte lesen, wer will. An der Liebe aber interessierte sie alles. Diese Schilderungen konnten ihr gar nicht ausführlich genug sein. Was empfindet Brünnhild, wenn sie liebt und geliebt wird? Oder wenn sie Freier abweist, die sie zu lieben scheinen? Oder was empfindet sie, wenn sie getäuscht und betrogen wird? Wann merkt sie es? Wie merkt sie es? Was geht in ihr vor? Und nicht nur, was in ihr vorging, wenn sie liebte oder hasste, sondern auch, was genau vorging, wenn sie zusammen waren. Was sprachen sie, sagten ihre Augen, was sagten ihre Gesten und was genau taten sie? Wie zogen sie sich aus? Wer? Was das Buch verschwieg. Eigentlich konnte man alles verstehen, wenn man die Liebe verstand. Denn darauf lief doch alles hinaus. Für Liebe tut man alles. Bei den Tieren töten die Männchen wohl auch nur deshalb einander, um die Gunst der Weibchen zu erringen, den Rivalen auszuschalten, dem Weibchen zu imponieren. Und wenn die Männer Reichtümer anhäuften, so letztlich wieder nur, um sich die Gunst des Weibchens damit zu kaufen. Männchen und Weibchen, darauf lief alles hinaus. Dafür setzte man auch sein Leben ein. Wenn jemand aus Liebe oder aus enttäuschter Liebe handelte, dann war alles zu verstehen. Andere Beweggründe waren ihr verdächtig. Mehr noch, langweilig, sie ging darüber hinweg. Die Schönheit. Die Zeitschrift Die Schönheit hat einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Hört mal zu. Das Ziel ist, dass sich aus gebildeten Familienkreisen natürlich denkende, normal gewachsene Frauen und Mädchen, die durch Korsett nicht entstellt sind, Männer, Jünglinge und Kinder bei unbefangenem Aufenthalt im Bade, im Garten, in Wald und Feld für ein Schönheitsfoto zur Verfügung stellten. Am besten sollten es Familien sein. Gruppenbilder werden bevorzugt gedruckt. Ich finde, das trifft alles auf uns zu. Wir gehören doch zu den gebildeten Familienkreisen, oder? Wir sind auch natürlich denkend und normal gewachsen. Wenn ihr beide mitmacht, dazu ich und Frieda, auch die kleine Else könnte dabei sein, das wäre doch ein schönes Gruppenfoto für die Schönheit. Ja, Erna, das wäre. Bei dieser Feststellung können wir es belassen, sagte der Vater Wilhelm. Dass man jetzt solche Wettbewerbe ausschreiben darf, sagte die Mutter, verstößt das nicht gegen die guten Sitten? Wenn ich mich recht erinnere, sagte der Vater, hatte die Schönheit vor ein paar Jahren, war es nicht 1906, wegen ihrer Veröffentlichung von Aktfotos einen Prozess am Hals? Ja, aber sie hat ihn gewonnen. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir haben herrliche Zeiten. Das ist die neue Zeit, das ist die Jugend. Die Wandervögel verändern unser Leben. Jungen und Mädchen gehen zusammen auf Wanderschaft und baden nackt in der Oder und turnen und tanzen nackt. Wenn ihr mir erlauben würdet, nicht in der Öffentlichkeit und nicht mit Jungen, das weißt du. Es ist doch nichts Böses. Es kommt jetzt eine neue, schöne, gesunde Zeit. Alles wird natürlich und hell. Bald wird es Lichtbadeparks in allen deutschen Städten geben. Lichtbadeparks? Ja, nach Schweizer Vorbild. Nackt in der Sonne liegen ist gesund. Man bekommt keine Rippenfellentzündung und keine Lungenentzündung und keine Rachitis und keine... Das mag wohl alles sein, aber man sollte es nicht übertreiben. Vielleicht bekommt man einen Schnupfen, sagte Mutter Seidemann. Ich meine auch, man soll nichts übertreiben. Hör auf deine Mutter. Dass die alten Sitten, vielmehr Unsitten, endlich vorbei sind und die Frauen keine Korsetts mehr tragen, sondern bequeme, weite Kleider und bequeme Schuhe und ihren Körper natürlich wachsen lassen und sich an der frischen Luft bewegen und Sport treiben, das ist alles schön und gesund und gut und findet meine Zustimmung. Aber gar keine Kleider mitten in der Stadt, in Lichtbadeparks, das scheint mir dann auch wieder nach der anderen Seite übertrieben. Und Jungen und Mädchen gemeinsam, das ist ja sogar gefährlich. Ja, hör auf deinen Vater. Erna sah ein, dass heute nicht mehr zu erreichen war, aber locker lassen würde sie nicht. Statt steter Tropfen hüllt den Stein und so hart wie Stein war Vater sowieso nicht. Ihr Vorpreschen heute war ohnehin nur ein Versuchsballon. Sie würde ihm auch immer wieder mal einen Artikel oder ein Heft die Schönheit zeigen, die sie sich von der Tschaunertrude auslieh. Dann kann sich Vater ein Bild machen und sich allmählich an die neuen Ideen gewöhnen. Dem Stil der Jugend gehört die Zukunft. Es gibt doch nichts Schöneres als diesen Jugendstil. Tja, dann kam allmählich der Erste Weltkrieg. Ich mache einen Sprung jetzt. Nicht? Also überhaupt den ganzen Roman zu lesen, das würde zu lange dauern jetzt. Ich springe so in verschiedene Etappen. Der Krieg ist kein Fest. Wilhelm Seidemann ist sehr ernst, als er von der Zeitung nach Hause kommt. Erna hat es bemerkt, nicht zum ersten Mal. Was hast du, Vater? Ist was? Wilhelm schüttelt unwillig den Kopf. Ihm passt es nicht, wie die Leute jetzt jubeln, als sei der Krieg ein Fest. Der Krieg ist kein Fest, sagt er. Ich meine, es wäre besser gewesen, ihn zu vermeiden. Er war doch gar nicht nötig und er kann auch gar nicht in unserem Interesse sein. Aber Serbien muss doch bestraft werden, Vatel, und wir sind doch verpflichtet, Österreich beizustehen gegen seine Feinde. Gott möge sie strafen. Er braucht dazu nicht unseren Arm. Sie haben sich selbst schon genug geschadet mit diesem Attentat. Keine Macht der Welt wollte mehr mit diesen Mördern etwas zu tun haben. Und nun, jetzt glauben wir, es sei ehrenvoll, gegen eine Welt von Feinden zu kämpfen. Das ist doch die Situation, in die uns die Engländer hineinmanövrieren wollten. Germaniam esse delendam, heißt es bei ihnen schon seit Jahren. Sie hassen uns, weil sie uns fürchten. Aber wir hätten gut daran getan, ihrem Hass unsere Friedfertigkeit und Freundschaft entgegenzusetzen, sie mit unserer Umarmungstaktik zu neutralisieren und sie langsam aber sicher aus ihrer unnatürlichen Entente mit Frankreich herauszulösen. Das wäre vorteilhaft für uns gewesen. Überhaupt wäre die weitere friedliche Entwicklung für uns nur vorteilhaft gewesen. Die Zeit arbeitet für uns. Dazu brauchen wir keinen Krieg, sondern nur unsere guten Fortschritte in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Die Engländer neiden uns ja nicht die paar Kriegsschiffe. In Wirklichkeit neiden sie uns unsere Friedensmacht. Deshalb sagen sie, Germaniam esse delendam. Deutschland muss zerstört werden. Deshalb wollten sie uns Fallen stellen und in ein Kriegsabenteuer hineintreiben. Und nun, ich kann nur sagen, Germania, was machst du da? Gehst deinen Feinden in die Falle. Aber Österreich, Vatel, es ist jetzt viel von Nibelungentreue die Rede, Kind. Weißt du, wohin die geführt hat? Ich kann das Wort gar nicht mehr hören. Es ist, als hätten diese Leute, die jetzt starke Worte machen und sogar jubeln, nie das Nibelungenlied gelesen. Oder haben sie alle solche Lust am Untergang? Untergang, Vatel? Nein, nein, ich will es nicht bereden. Ich hoffe ja, dass wir es siegreich enden. Je früher, desto besser. Aber gewinnen könnten wir in diesem Krieg gar nichts. Gewinnen könnten wir nur im Frieden. Wir hätten uns von England in diesen Krieg nicht hineintreiben lassen sollen und ihnen sogar selber noch den Krieg erklären. Ich kann nur sagen, Germania, was machst du da? Den Frieden lieben. Derselbe Vatel. Ich finde, wir müssen Mut beweisen. Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt, sagte Bismarck. Dem musst du doch zustimmen, Vatel, sagt die älteste Tochter. Ach, Erna, diese übermütigen Leute heute sollten nicht bloß kesse Sprüche machen, sondern nachlesen, was Bismarck wirklich sagte. Der Satz geht nämlich weiter. Bismarck sagte, wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und ehren lässt. Die Idioten, die in letzter Zeit gern von faulem Frieden faselten und so taten, als sei der Krieg eine Erlösung, völlig übergeschnappt. Übrigens sind es nicht nur die Militärs, die so redeten. Auch unsere modernen Dichter sind verrückt geworden und tun so, als müsste man die Welt zerstören und etwas ganz Neues und nie Dagewesenes erfinden. Kannst du dir vorstellen, Goethe oder Fontane hätten je solches verantwortungsloses Zeug dahergeredet? Völlig verrückt. Auch die Dichter sind verrückt geworden. und einen großen Sprung gemacht. Der Krieg ist längst verloren. Die Weimarer Republik ist im Gange. Und ich überschlage das auch. Wahlen 1932. Vor der Reichstagswahl im Juli versuchte Hertha, ihren Vater für die SPD zu gewinnen. Erna aber für die NSDAP. Wilhelm Seidemann hatte seine Einwände. Ach Hertha, ach Erna. Wich aber einer Entscheidung aus. Abends erreichte es Erna, ihn noch einmal allein unter vier Augen zu sprechen. Vatel, denkst du wie Hertha oder wie ich? Wilhelm Seidemann schüttelte den Kopf. Ach Hertha, ach Erna, ich finde es gut, wie ihr denkt. Jede auf ihre Weise. So selbstständig und klug, so wach und politisch, wie gesagt, jede auf ihre Weise. Aber ich denke weder wie Hertha noch wie du, sondern eben wie ich. Und wie? Ich denke, dass es ein großes Unglück ist, wie alles gekommen ist. Und ich sage auch nicht wie Frieda, wer weiß, wozu es gut ist. Ich sage, es ist nicht gut. Und ich sehe leider auch keinen, der es gut macht, weder bei den Roten noch bei den Braunen. Und diese Herrenreiter mit ihrem Standesdünkel sind ganz gewiss das Letzte. Du siehst, liebe Tochter, ich denke, dass wir nur die Wahl zwischen mehreren Übeln haben. Und ich kann dir heute noch nicht sagen, für welches Übel ich mich entscheiden werde. Was ist die Ursache? Die Ursache ist 1914. Seitdem ist die Welt aus dem Ruder gelaufen. Dass Deutschland damals den Krieg wollte, ist eine Lüge. Ich weiß, dass unser Kaiser den Krieg nicht gewollt hat, aber er hat ihn auch nicht verhindert. Nun ist er weg. Und nun, wer wäre denn imstande, die Welt wieder einzurenken? Ich sehe keinen. Erna war so gerührt vom Geständnis ihres Vaters, dass sie nicht darüber diskutieren mochte. Sie legte nur, auf seinem Schoß sitzend, die Arme um seinen Hals. Vielleicht siehst du es zu düster, sagte sie. Mir scheint, es gibt doch Hoffnung. Nach der Reichstagswahl freute sich Erna über Hitlers Stimmengewinne. Von 18,3% im September 1930 ist die NSDAP jetzt auf 37,3% gekommen. Doppelt so viele Wähler als beim vorigen Mal. Aber Wilhelm Seidemann sagte, ich habe diesen böhmischen Gefreiten nicht gewählt. Er ist mir mit seinem lauten Geschrei zuwider und ich will nicht schuld sein, wenn es schief geht mit ihm. Aber wenn seine Politik dahin führt, dass er uns eines Tages unseren Kaiser wiederbringt, dann soll er mir willkommen sein. Ja, inzwischen ist dann Hitler an der Macht im Dritten Reich. Ich muss mal sehen, welche. Nein, ich fasse mich kurz.
Eine scheine Lage,
was? Eine kurze Episode noch. Ein Spieler, ein Schriftsetzer, das ist Wilhelm Seidemann, habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Wilhelm Seidemann ist Schriftsetzer bei den Breslauer Nachrichten. Ein Schriftsetzer sei kein Schriftsteller. Das habe er oft gesagt, sagte Wilhelm Seidemann. Er mache sich seine Nachrichten nicht selber. Er müsse alles so zur Kenntnis nehmen, wie es kommt. Er könne nichts daran ändern, was an Nachrichten eingeht. Aber darüber nachdenken, das könne er. Das tue er jeden Tag. Das habe er immer getan, weiß Gott. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Dieser Hitler hat einen Fehler. Er kann nicht rechtzeitig aufhören. Er ist kein Politiker. Er ist ein Spieler. Wenn er gewinnt, will er immer noch mehr gewinnen. So lange, bis er wieder alles verliert. Es soll Spieler in Baden-Baden und Monte Carlo gegeben haben. Die haben ein Vermögen gewonnen und dann alles wieder aufs Spiel gesetzt. Zum Schluss waren sie derart pleite, dass sie sich eine Kugel durch den Kopf schossen. So einer ist Hitler. Aber wenn der so einer ist, dann müssen die vernünftigen Leute aufpassen, dann müssen sie ihn rechtzeitig unschädlich machen. Okay. Na, Sie wissen, wie die das Geschichte weiter geht und wie es in dieser Familie weiter geht. Das kann man nachlesen, wenn man das Buch sich holt.
Ja, Sie haben, glaube ich, gemerkt, Sie haben sicher bemerkt, dass die Einstellungen der Personen wirklich sehr verflochten sind mit den Personen. Das ist eine Einheit. Sie werden uns, mit anderen Worten gesagt, so vorgestellt, wie sie denken. Und der Autor enthält sich einer Korrektur. Sie werden wirklich so lebendig dargestellt, wie sie damals geredet haben. Wir merken ja auch den Teil der Verblendung oder ein Teil von Erkenntnis, aber wiederum nicht die ganze Erkenntnis. Und ich glaube, das kann uns tatsächlich an heutige Verhältnisse erinnern, wie schwer es scheinbar ist, Gefahren im eigenen Staat, Entwicklungen im eigenen Staat wirklich zu erkennen, scharf genug zu sehen. Also ich finde es sehr anregend, das zu lesen und auch kurzweilig. Sie haben auch den Humor bemerkt, den der Autor hat. Also dieses Buch ist im Neisse Verlag erschienen und kostet 17,
oh, ich weiß, das ist gar nicht.
17 und ein paar Cent. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank. Ja, danke. Bücher können Sie hier um die Ecke am Büchertisch erwerben und auch signiert von Herrn Dr. Bodo Heimann.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.